Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und heute einem Sonntagsthema rund um Gefühle, vom Umgang mit Emotionen. Das legt sich ja ein bisschen nahe in diesen Zeiten der Fußball-Euphorie und Fußball-Depression, also der ganzen Emotionalität, die im Moment so im Schwange ist. Und wir gehen von dort aus mal in unseren Alltag und schauen da nach dem Umgang mit Emotionen. Unter anderem im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Andreas Knuf. Er ist Autor des Buches Nix wie Fühlen. Außerdem Gefühle als Schulfach, warum die Finnen so glücklich sind, und zur Fußball-Europameisterschaft. Achtung Sportwetten, Sozialverbände warnen vor Suchtgefahr. Die Fußball-Europameisterschaft ist in ihrer entscheidenden Phase. Allgegenwärtig bei den Fernsehübertragungen wie auch bei der Bandenwerbung sind Anbieter von Sportwetten. Das ist höchst umstritten, denn Sportwetten können süchtig machen. Rund 1,5 Millionen Menschen gelten in Deutschland als spielsüchtig. Ein großer und stetig wachsender Teil davon ist abhängig von Sportwetten. Deshalb warnen jetzt Diakonie und Caritas vor den Gefahren der Sportwetten, gerade bei der EM. Michael Hollenbach berichtet.
Gewinnen kann jeder. Aber du willst mehr.
Ein Werbespot von einem Sportwettenanbieter, der nicht nur Fußballfans anspricht, sondern auch Spielsüchtige wie Thomas. Er hat jahrzehntelang gezockt.
Ich habe bestimmt 2-3 Häuser verspielt insgesamt an Geld. Also. Und dann hatte ich manchmal so wenig Geld, dass ich nur immer 10 Euro aus dem Automaten bekomme. Aber die Konten waren dicht. Ne?
Gerade Sportwetten suggerieren, es gehe nicht nur um Zufall und Glück, sondern um Expertenwissen von Sportinteressierten, sagt Janine Teubner von der Suchtberatung der Diakonie in Halle.
Sportwetten sind wie alle anderen Glücksspiele ebenfalls vom Zufall abhängig und dadurch halt überhaupt nicht beeinflussbar. Allerdings denken gerade häufig auch junge Männer, die selbst Sport machen oder Fußball spielen, sie könnten wissen, was passiert.
Oft schleichend rutschen die Spieler von Sportwetten in die Sucht, weiß Thomas aus eigener Erfahrung.
Es ist, als ob da im Hirn irgendwas ausklingt da in dem Moment. Ne? Und das ist im Prinzip so eine Sucht wie Alkoholsucht auch. Ne? Da klingt irgendwas aus und dann überlegt man nicht, dann spielt man halt. Ne?
Das sportliche Ereignis spiele oft keine Rolle mehr.
Was mir richtig das Genick gebrochen hat, das war das Online-Spielen. Das war ja ohne Kontrolle, wirklich. Habe ich nachts gespielt, da irgendwie Volleyball in Brasilien. Völlig idiotisch. Ich musste da Geld reinholen, weil ich so viel verloren hatte. Ne? Also das ist schon ein Teufelskreis, muss ich sagen.
Der Moment gehört dir. Weil du es kannst. Weil du hoffst.
Gianna Niemeyer, Suchtberaterin bei der Caritas, ist empört, dass Anbieter von Sportwetten zu den Hauptsponsoren der Fußball-Europameisterschaft zählen.
Etwas, was aktiv abhängig macht, was dafür da ist, Leute in den finanziellen Ruin zu treiben, das ist einer der Hauptsponsoren für die EM. Also diese EM ist ein super Einstieg in eine Sportwettenabhängigkeit.
Thomas hat sich vor Jahren an eine Suchtberatung der Diakonie gewandt, als es nicht mehr weiterging.
Wo ich echt sechsstellig in Minus war, da habe ich gedacht, jetzt musst du irgendwas machen.
Anders als bei Alkohol oder illegalen Drogen ist die Abhängigkeit von Sportwetten selbst innerhalb der Familien oft nicht sichtbar, erläutert Silke Quast, Suchtberaterin bei der Diakonie Hannover.
Also sie kommen meistens erst, wenn Partnerschaften drohen zu zerbrechen, wenn die Räumungsklage ins Haus steht, wenn es aufgeflogen ist beim Arbeitgeber. Da das so lange im Verborgenen bleiben kann, sind die Schäden natürlich auch massiv.
Mit Therapien und Entschuldungsprogrammen könne man den meisten helfen. Doch besser sei es, wenn diese Menschen erst gar nicht in die Abhängigkeit gerieten, meint Silke Quast von der Diakonie. Sie fordert,
es braucht keine Werbung für süchtiges Verhalten. Das muss definitiv gestrichen werden. Also es braucht die Trennung von Sport als Genuss, als Freizeitaktivität und diesem Wettangebot. Das muss unbedingt wieder entkoppelt werden.
Suchtgefahr. Die Sozialverbände kritisieren den Sportwettenboom. Die Bahai ist die jüngste unter den Weltreligionen. Die Glaubensgemeinschaft beruft sich auf die Ursprünge von Judentum, Christentum und Islam und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im Iran gegründet. In Hofheim am Taunus haben die europäischen Bahai ihr sogenanntes Haus der Andacht. Seit genau 60 Jahren gibt es hier diesen Ort des Gebets. Das wird an diesem Wochenende gefeiert. Anne-Kathrin Hochstrat war vor den Feierlichkeiten in Hofheim-Langenhain und hat sich einen Eindruck verschafft.
Seit 60 Jahren steht der kuppelförmige weiße Bau vom Haus der Andacht inmitten eines großen Gartens in Hofheim-Langenhain. Direkt hinter dem Gelände beginnt ein Naturschutzgebiet, erzählt mir Karin Dimitrio, die Direktorin, die mich hier herumführt. Der Garten ist gepflegt. Lavendel blüht und duftet rings um den runden Tempelbau. Hier summt und brummt es jetzt im Sommer. Das hier ist ein sehr ruhiger Ort. Im Haus der Andacht spürt man das noch mehr. Durch die Fenster fällt sehr viel Licht. Ein Ort der Stille, der auch von vielen gerne angenommen wird.
Alle sind willkommen. Es ist ihr Haus, wo sie sich Gott zuwenden können, meditieren können, beten, sich geistig erfrischen und mit neuen Inspirationen, Gedanken auch wieder in ihren Alltag zu begehen.
Viele kommen aus anderen Glaubensgemeinschaften oder auch gänzlich ohne religiösen Hintergrund. Generalsekretär Hans-Martin Noltenius war zum Beispiel vorher mal evangelisch.
Andere muslimisch, andere jüdisch, atheistisch und kommen neu zur Bahai-Religion, weil sie das fasziniert, dieser Gedanke der Einheit der Menschheit, der Gedanke, dass es einen Gott gibt, der seine Botschaft fortlaufend den Propheten verkündet und sie der Menschheit weitergeben. Das leuchtet vielen ein. Es ist nicht so ein Absolutheitsanspruch einer Religion geben kann.
Das Haus der Andacht und die Bahai gehören zu Langenhain. Das ist über die Jahrzehnte, seit 1964, gewachsen. Die Bahai beteiligen sich viel hier. Jugendliche haben einen Besuchsdienst eingerichtet, es gibt ein Sommercamp für Grundschüler und die Bahai werden auch direkt angefragt. Diese Zusammenarbeit begeistert Karin Dimitrio.
Ob ich mal eingeladen werde zum Frauenkreis der evangelischen Kirche oder die evangelische Kirche uns Dinge zur Verfügung stellt, wenn wir ein Fest haben und umgekehrt. Das ist ein solches Zusammenwirken, das man wirklich sehr, sehr selten erlebt.
Dieses Zusammenwirken und das Dasein feiert die Gemeinde jetzt an diesem Wochenende. Willkommen sind dafür alle, so wie alle immer am Haus der Andacht willkommen sind.
Kulturdenkmal und Ausflugsziel 60 Jahre Haus der Andacht in Hofheim, der Bahai-Tempel, der offen ist für alle. Am vergangenen Wochenende wurden in Kassel sogenannte Stolpersteine verlegt zum Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus. Über 100.000 dieser kleinen Messingtafeln gibt es bereits in ganz Europa. Doch es finden sich immer neue Orte, an denen die Erinnerung wachgehalten werden soll. In Kassel zum Beispiel an die jüdischen Familien Rubensohn und Hallo. Im Nationalsozialismus wurden insgesamt 6 Mitglieder beider Familien aus Kassel vertrieben.
Hier wohnte Toni Rubensohn, geborene
Jochen Botschowski ruft, so laut er kann, 6 Namen und Schicksale in die Mittagshitze von Kassel. In der Sonne glänzt vor seinen Füßen je ein Pflasterstein aus poliertem Messing, einer für jeden Namen.
Wir haben jetzt im Moment etwa 416 Steine an mehr als 120 verschiedenen Stellen im Pflaster drinne und wir werden das auch in diesem Jahr noch weitere fortsetzen.
Wie groß das Interesse nach neuen Steinen immer noch ist, zeigt sich heute bei den 6 frisch verlegten Steinen an der Kölnischen Straße. Bis 1933, vor ihrer Vertreibung, wohnten hier die jüdischen Familien Rubinson und Hallo. 39 Nachfahren sind heute extra nach Kassel angereist, um bei der Verlegung dabei zu sein. Sie kommen aus den USA, Niederlanden und Spanien. Einige haben ihre Kinder im Arm. Viele sind aufgeregt, machen Fotos, umarmen sich. Dann beginnt die Gedenkfeier. Tränen fließen, Kinder kuscheln sich an ihre Eltern. Still lauschen sie der Musik. Dann tritt eine ältere Frau aus den USA ans Mikrofon, die sich als Tochter der Vertriebenen Susanne Hallo vorstellt. Wir wussten immer, dass wir anders waren als die anderen Kinder, mit denen wir aufwuchsen. Wir wussten das, weil unsere Eltern einen Akzent hatten oder weil wir zu Hause immer dunkles statt helles Brot aßen. Aber wir wussten nie, mit welch einem Trauma unsere Eltern leben mussten. Einst waren die Familien Rubinson und Hallo in Kassel angesehene jüdische Kaufleute und Intellektuelle. Dann wurden sie in den 30ern vom NS-Regime enteignet und vertrieben. 6 Geflüchtete, 3 davon noch Kinder. Heute lebt keiner mehr von ihnen. Doch Zeit ihres Lebens versuchten sie, die Familie zusammenzuhalten und ihre Erinnerung weiterzugeben an Kinder und Enkel, wie Nicole Younes. Es ist so schön und emotional, heute so viele Geschichten unserer Großeltern zu hören. Hier wieder herzukommen, so viel zu lernen und diese Orte zu sehen, ist einfach so cool für uns. Das Kasseler Wohnhaus der Familie wurde im Krieg komplett zerstört. Bisher hat nichts an ihr Leben hier erinnert. Die 6 Stolpersteine ändern das. Die Familien Rubinson und Hallo reisen wieder ab und zerstreuen sich in die ganze Welt. Doch hier in Kassel haben sie endlich wieder Spuren hinterlassen.
Die Verlegung von Stolpersteinen vor dem Alfred-Delp-Haus beobachtete für uns Fabian Schmidt.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Es ist Fußball-Europameisterschaft, Zeit großer Gefühle, Freude über wichtige Siege und Trauer über die Niederlage, die das Sommermärchen jäh beendet. Um große Gefühle geht es heute Morgen hier in unserem kleinen Sonntagsthema bei Himmel und Erde. Im normalen Alltag halten wir ja ganz oft unsere Gefühle eher unter dem Deckel. Man zeigt sich nicht so gerne nach außen, schon gar nicht unter Kollegen, und manchmal wissen wir selbst gar nicht so genau, was sich da in uns an Gefühlen regt. Grund genug ist das also, der Gefühlswelt einmal etwas genauer auf den Grund zu gehen. Andreas Knuf hilft uns dabei. Er ist Psychotherapeut in Konstanz und Achtsamkeitstrainer. Er hat sich in mehreren Büchern mit der Bedeutung von Gefühlen beschäftigt. Nix wie Fühlen heißt sein jüngster Titel. Und mit ihm hat meine Kollegin Daniela Baumeister gesprochen und ihn gefragt. Nix wie Fühlen, das klingt so, als würden die Gefühle so ziemlich alles in unserem Leben bestimmen. Stimmt das?
Ja, also alles nicht, aber also doch ein bisschen mehr, als wir so lange geglaubt haben. Und meistens denken wir ja, wir entscheiden mit der Vernunft, aber wenn man da genauer hinguckt, dann sind es die Gefühle. Und auch wir Psychotherapeuten haben lange gedacht, dass wir vor allen Dingen mit den Gedanken arbeiten können und verstehen immer besser, dass es eigentlich eben die Gefühle sind, die uns antreiben und darüber entscheiden, wie es uns geht.
Welche großen Gefühle sind es denn, auf die es so ankommt?
Wir haben angenehme Gefühle, Freude, Neugierde, Begeisterung. Und dann haben wir natürlich eine ganze Menge unangenehme Gefühle. Und das am häufigsten vorkommende unangenehme Gefühl ist sicherlich die Angst. Das hat was damit zu tun, dass die Gefühle unser Überleben sichern sollen. Und deshalb ist die Angst so verbreitet. Traurigkeit, Verzweiflung, Scham, das sind auch noch einige von den unangenehmen Gefühlen, die wir eigentlich nicht so gerne haben wollen.
Haben die Gefühle dann den großen Einfluss darauf, wie wir durchs Leben kommen?
Ja, die entscheiden natürlich darüber, wie es uns geht. Die entscheiden darüber, wie wir uns verhalten. Die entscheiden über unsere Motivation, also darüber, was wir tun. Die entscheiden über unsere sozialen Bezüge, also mit wem wir uns verstehen und wie wir überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt stehen. Da kommen natürlich noch andere Faktoren dazu. Aber die Gefühle sind da auf jeden Fall ziemlich entscheidend.
Entscheiden die Gefühle denn zunächst mal als Erste, ob sie kommen wollen oder nicht, oder können wir das auch steuern?
Nö, können wir eigentlich nicht steuern. Die Gefühle kommen, wann sie wollen. Es ist sogar so, dass die ersten 500 Millisekunden, also die erste halbe Sekunde, wenn ein Gefühl kommt, haben wir überhaupt keinen Einfluss darauf. Und erst nach der halben Sekunde, wenn das Gefühl nicht so stark ist, dann haben wir gewisse Kontrollmöglichkeiten.
Das heißt, wir haben wenig Kontrollmöglichkeiten. Ist uns denn immer wirklich bewusst, wie sehr wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen?
Nee, meistens ist uns das nicht bewusst, weil die Gefühle, die leiten uns und wir erklären uns das nachträglich kognitiv. Wir sagen dann, ich habe mich entschieden oder so etwas. Und wenn wir da ein bisschen genauer hingucken würden, dann wäre es in vielen Fällen so, dass das Gefühl eigentlich zum Beispiel den Handlungsimpuls bewirkt hat.
Wenn die Gefühle so selbstständig sind, warum fällt es denn uns manchmal so schwer, einen guten Zugang zu unseren Gefühlen zu haben? Wir könnten ja dann einfach auch sagen, das ist so und wir machen das Beste draus.
Also die allermeisten von uns sind emotionssuppressiv aufgewachsen. Also die Gefühle sind eher beiseite gedrückt worden. Meine Mutter ist zum Weinen ins Schlafzimmer gegangen, weil sie dachte, dass sie uns Kinder irgendwie schadet, wenn sie sich dann mit ihren Tränen zeigt. Und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall.
Achtsamkeit ist ja ein großes Wort. Im Moment kann man einen guten, einen achtsamen Umgang mit Gefühlen lernen?
Ja, das wäre tatsächlich das, was lernenswert wäre. Und Achtsamkeit in Bezug auf Gefühle würde bedeuten, dass ich ein Gefühl wahrnehme und dass ich ein Gefühl da sein lasse. Also, dass ich nicht vor dem Gefühl davonlaufe, dass ich mich nicht gleich ablenke, dass ich nicht gleich irgendwie den Blick aufs Handy habe, dass ich nicht gleich die Bierflasche aufmache oder irgendwie so etwas, sondern hinspüre, wahrnehme, was da ist, das Gefühl da sein lasse. Das würde man heute als Achtsamkeit in Bezug auf die Gefühle bezeichnen.
Ist das schwer?
Ja, sonst würden wir es alle machen. Tun wir aber nicht. Ne, kann ja jeder bei sich selber gucken. Kann ich auch bei mir gucken, wie leicht oder schwer fällt uns das denn? Nee, meistens ist es so, die unangenehmen Gefühle wollen wir natürlich nicht haben. Niemand von uns will Verzweiflung fühlen. Niemand von uns will Scham oder Minderwertigkeit fühlen. Das sind hochgradig aversive Emotionen. Und wenn die aufkommen, dann setzen sofort automatisiert ablaufende Suppressions-Wegdrückstrategien ein. Wir haben uns ja nicht überlegt, ach, jetzt gucke ich aufs Handy, damit ich nicht die Traurigkeit fühlen muss, sondern ich habe das Handy eben schon in der Hand und habe es überhaupt nicht mitgekriegt.
Aber wenn Sie sagen, wir müssen nicht mehr zum Heulen in den Keller oder ins Schlafzimmer gehen, das heißt, es ist ja schon ein Fortschritt. Haben Sie ein paar weitere praktische Tipps, wie man die Gefühle vielleicht auch ein bisschen austricksen kann oder zumindest auf Augenhöhe mit den Gefühlen dann agiert?
Naja, ich würde sagen, für die meisten von uns ist das Wichtigste, das Gefühl überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und da gibt es natürlich Hilfestellungen für, indem ich mich während des Tages immer wieder mal frage, was ist denn da gerade für eine Empfindung? Indem ich in mich hineinhorche, indem ich vielleicht sogar mal kurz die Augen zumache, indem ich mal ein paar Minuten Zeit habe. Erst wenn nicht mehr so die Reize von außen kommen, erst dann habe ich überhaupt die Möglichkeit, hinzuspüren. Und das wird sogar heute bei uns ja eher weniger. Wir haben immer mehr Reize von außen und oft immer weniger Zeit und immer weniger so kleine Inseln, wo wir im Alltag ein bisschen genauer hinspüren können.
Wenn Sie sagen hinspüren, dann ist das was anderes als in den Griff bekommen, oder?
Ja, das ist was anderes als in den Griff bekommen. In den Griff bekommen können wir sowieso nicht. Es ist gut, wenn wir so ein paar Strategien haben, dass Gefühle nicht überfließend sind. Es gibt soziale Situationen, wo man nicht alle Gefühle zeigen kann. Das ist einfach so. Ja?
Also aber zum Beispiel in der Arbeitswelt oder so?
Ja, natürlich, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Also wenn ich einen Chef habe, der keine Kritik aushält und ich müsste ihn eigentlich wegen irgendwas kritisieren und ich weiß, der wird einen Anfall kriegen, wenn ich das tue, dann werde ich auf eine andere Art mit meinem Gefühl umgehen müssen. So, da sollte ich Strategien kennen. Ne? Ich sollte nicht jedes Gefühl rauslassen. Das ist auch überhaupt nicht gut für die Emotionsverarbeitung. Aber ansonsten die Gefühle da sein zu lassen, wie sie gerade da sind.
Einfach fühlen, warum wir unsere Gefühle gut kennen sollten, damit wir mit ihnen umgehen lernen. Das war der Psychotherapeut Andreas Knuf, Autor des Buches Nix wie Fühlen, erschienen im Arbor Verlag. Glücksgefühle sind schöne Gefühle, vielleicht die schönsten überhaupt. Die glücklichsten Menschen wiederum leben laut dem World Happiness Report in Finnland. Und die Finnen, die können es einfach, die können glücklich sein und zufrieden. In der Schule lernen sie bereits, wie das geht, Zufriedenheit und Zuversicht. Sophie Donges hat so eine Unterrichtseinheit an einer finnischen Schule besucht.
In allen finnischen Schulen stehen emotionale Fähigkeiten mit auf dem Lehrplan. In manchen sogar als eigenständiges Unterrichtsfach, wie in der Kitteri-Schule in Vantaa. Siebtklässler suchen gemeinsam nach passenden Wörtern für gute und schlechte Gefühle, erklärt Lehrerin Annika Lee-Koinen. Jugendliche sind sehr emotional und hier lernen sie, dass es in Ordnung ist, alle Gefühle zu empfinden. Es ist sehr wichtig, dass sie verstehen, auch wenn ich negative Gefühle habe, muss ich jedem Menschen mit Wertschätzung begegnen. Wo kann man das besser lernen als in der Schule? Kommunikation oder Teamfähigkeit, das sind sind Kompetenzen, die die Kinder in der Schule erwerben sollen. Milay und ihre Freundin Sophia kleben verschiedene Gesichtsausdrücke auf eine blaue Pappe. Die beiden diskutieren über passende Gefühle. Ihr helfe dieser Unterricht sehr, sagt Schülerin Milay. Wir können beispielsweise über Mobbing sprechen mit den Lehrern und es wird einfacher, auch anderen davon zu erzählen. Das lernen wir hier. Sie sollen erst gar nicht in einen negativen Strudel geraten, der im schlechtesten Fall in einer psychischen Erkrankung endet. Dass der Mensch im Mittelpunkt steht, das ist ein wichtiger Bestandteil der finnischen Kultur, sagt John Halliwell. Er ist einer der Forscher, die am World Happiness Report arbeiten. Die eigene Zufriedenheit hänge in Finnland stark mit der Zufriedenheit anderer zusammen, sagt der kanadische Ökonom. Die Finnen vertrauen einander, sie kümmern sich umeinander. Und sie haben ein sehr hohes Maß an Chancengleichheit in Bezug auf Bildung, Gesundheit und soziales Ansehen. Finnen vergleichen sich weniger, stehen nicht so im Wettbewerb zueinander wie Menschen in vielen anderen Ländern.
Competitive than a number of other countries.
Eine finnische Volksweisheit sagt, man muss nicht neidisch sein. Denn wenn ein anderer etwas Besonderes hat oder kann, dann fehlt mir ja trotzdem nichts. Er hat es mir schließlich nicht weggenommen.
Gefühle als Schulfach, das gibt es in Finnland. Sophie Donges hat darüber berichtet. Große Gefühle sind mein Thema heute bei Himmel und Erde. Wenn man dem deutschen Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher glaubt, dann ist auch der Glaube ein großes Gefühl. Das große Gefühl der Abhängigkeit von Gott nämlich. Er wollte dem Glauben gleich eine ganze Provinz in unserer Gefühlswelt einräumen. Aber offen gesagt, wenn wir uns mal sonntags in den christlichen Kirchen umschauen, dann ist das ja meist nicht der Ort für große Gefühle, höchstens das Gefühl der Langeweile. Fabian Vogt ist evangelischer Pfarrer und Buchautor. Mit ihm hat meine Kollegin Daniela Baumeister gesprochen und sie hat ihn gefragt, wie viel Gefühl spielt für ihn selbst beim Glauben eigentlich eine Rolle?
Luther war Professor, also der Gründervater des Protestantismus, und er hatte so große Worte gesagt wie allein durch das Wort, und deswegen denken viele bis heute, der Glaube müsse irgendwie so stark vom Wort geprägt sein. Dabei hat Jesus einen tollen Satz gesagt, die Menschen sollen daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Also ein Fundament des Glaubens ist ein Gefühl, nämlich die Liebe, und ich glaube, für mich wäre Glaube ohne Gefühl undenkbar.
Kann man dann Gott fühlen tatsächlich?
Ich sag's mal für mich persönlich. Also ich habe natürlich Momente erlebt, in denen ich mich unglaublich getröstet gefühlt habe, in denen ich, was ich, eine tiefe innere Ruhe gespürt habe oder nach einem Gebet irgendwie eine Angst auf einmal verschwunden war. Oder so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, irgendwie jetzt habe ich den Eindruck, ich bin nicht allein. Also ich würde sagen, ja, man kann Gott fühlen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt beschreiben könnte exakt, wie sich das anfühlt.
Kann man das auch andersrum fragen, wie viel Gefühle braucht der Glauben?
Ich glaube, der Glaube braucht ganz viele Gefühle, weil wir in den Kirchen, das haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt, natürlich gerne sozusagen, wir reden gerne über Informationen, über Wahrheiten. Ich glaube, wir müssen über Erfahrungen reden. Wir brauchen auch in den Kirchen Orte, an denen Menschen miteinander über ihre spirituellen Emotionen auch reden können. Und das für mich Schöne ist, Jesus hat nach dem Neuen Testament ständig gefeiert. Und unsere Gottesdienste haben mit Feiern und Festen noch ein bisschen wenig zu tun. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
Machen die Katholiken das besser mit dem vielen Weihrauch und dem großen Gefühl im Kirchenraum?
Na, auf jeden Fall sprechen sie alle Sinne an. Da gibt's was zu sehen, da wird geklingelt, da gibt's was zu riechen, da gibt's Weihrauch, da sind die bunten Fenster, da gibt es irgendwie viel, viel Kunst. Also ich glaube, da kann der Protestantismus sich auch nochmal Gedanken machen, ob wir da das Sinnliche nicht vorschnell sozusagen über Bord geworfen haben.
Nun gibt es ja auch Kirchen, die die Gefühle noch sehr viel deutlicher ansprechen, mit noch größerer Musik, mit emotionalen, überschwänglichen Predigten, die charismatischen Kirchen. Und man hat den Eindruck, die großen Kirchen sehen das eher skeptisch. Vielleicht, weil Gefühle auch leicht zu manipulieren sind?
Ja, auf der einen Seite schon, aber ich sag mal, nicht über Gefühle zu reden, ist auch manipulativ. Und da muss man sagen, es ist ja nicht nur in charismatischen Kirchen, sondern dass wir so gefühlsarm sind, trifft ja im Wesentlichen den Protestantismus im Westen. Also in vielen anderen Kulturen, in Afrika oder Asien, ist es völlig normal, dass Menschen im Gottesdienst lachen, weinen, feiern. Die sagen sogar, wenn einer im Gottesdienst nicht weinen kann, ist er irgendwie ein schwacher Mensch. Also was ich mir wünschen würde, wäre eine gute Theologie, die mit den Menschen schaut, wie sie das, worum es beim Glauben geht, eben auch ganz konkret und emotional erleben können.
Heißt es denn auch ganz konkret, wenn wir wissen, Gott ist die Liebe, und wenn wir das akzeptieren können, dann können wir mit den Gefühlen uns auch einfach Türen öffnen?
Ja, ich glaube, dass wir es zumindest mal versuchen können. Dann ist ja immer noch genügend Zeit, auch miteinander ins Gespräch zu kommen und sagen, Moment mal, sind vielleicht auch mal die Gefühle mit dir durchgegangen. Und ich glaube, das ist ja die Angst, die Sie auch angesprochen haben, dass viele Leute das Gefühl haben, wenn ich den Emotionen freien Lauf lasse, wer weiß, wohin das führt. Aber wenn wir die Geschichten in der Bibel lesen, das sind ganz viele Emotionsgeschichten, wo Menschen dann auch wirklich jubeln und feiern und ihren Emotionen freien Lauf lassen. Und diesen Mut brauchen wir.
Mehr Gefühl in der Religion, dafür plädiert der Buchautor und Pfarrer Fabian Vogt im Gespräch. Himmel und Erde heute Morgen mit Erkundungen in der Welt der Gefühle. Es gibt ja diesen schönen Ausspruch, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Aber die Frage ist ja, kann er das überhaupt? Als Menschen können wir meist problemlos ausdrücken, wie wir uns fühlen. Doch wie sieht es eigentlich bei Tieren aus? Können auch sie Gefühle empfinden und zeigen?
Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja auch, ob die einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag haben,
sagt eine Hundebesitzerin aus Darmstadt. Dass Tiere Gefühle haben und diese auch zeigen, wusste schon der Wissenschaftler Charles Darwin. Für seine Theorie hatte er ein persönliches Beispiel. Sein Hund, der Essen vom Tisch gestohlen und versteckt hatte, schlich mit eingezogenem Schwanz und verstohlenem Seitenblick an Darwin vorbei. Darwin schrieb daraufhin dem Tier nicht nur ein Bewusstsein zu, sondern auch Schamgefühl.
Ja, ich denke, Tiere haben Gefühle, beispielsweise Hunde. Die merken, wenn es Herrchen oder Frauchen nicht gut geht und die kommen dann zu denen, um sie zu trösten.
Tiere sind emotionale Wesen. Eine Erkenntnis, die mittlerweile weithin anerkannt ist, auch wenn sie nicht immer leicht zu beweisen ist. Tiere empfinden Angst, wenn sie in Not sind und Wohlbehagen, wenn es ihnen gut geht. Bei Säugetieren wie beispielsweise Katzen, Hunden, aber auch Nashörnern oder Affen finden im Gehirn die gleichen Reaktionen statt wie beim Menschen. Auch bei Vögeln, Insekten und Fischen weiß man inzwischen, dass sie Emotionen haben. Doch was ist, wenn Körper und Geist nicht ganz im Einklang sind und die Gefühle die Oberhand gewinnen? Dann geht's zum Therapeuten, auch für Tiere. Dr. Maja Zeitler ist Tiertherapeutin und Heilpraktikerin aus Wiesbaden.
Also Teil meines Berufsfeldes ist, das Tier in der Therapie in seiner Gesamtheit zu betrachten, indem man eben nicht nur die Symptome betrachtet, sondern einfach auch das gesamte Wesen mit in die Therapie einbezieht.
Elefanten trauern, Delfine spielen aus Spaß an der Freude. Keukraben scheinen auf den emotionalen Zustand anderer Raben zu reagieren und wollen sie scheinbar trösten.
Da ist also von der ganzen Bandbreite alles an Emotionen vorhanden, wie es bei uns Menschen auch ist und auch in der Interaktion mit uns als Besitzern.
Inzwischen sind sich manche Verhaltensforscher sicher, dass die inneren Prozesse vieler Tiere genauso komplex sind wie die von uns Menschen. Der Primatologe und Biologe Franz de Waal meinte, der einzige Unterschied liege darin, dass wir als Menschen unsere Gefühle ausformulieren und in Sprache ausdrücken können. Für ihn ist klar, Tiere sind nicht wie Steine. Sie sind fühlende Wesen.
Zumal man sie, wenn man mit einem sehr wachen Auge mit seinem Tier zusammenlebt, auch einfach jeden Tag erlebt.
Letztlich ist es die Gefühlsebene, die Mensch und Tier verbindet.
Er ist quasi mein Sohn. Ich liebe ihn wie mein eigenes Kind und das lasse ich ihn halt auch spüren. Das ist keine reine Zweckgemeinschaft, die wir da haben. Das ist ein richtiges Familienrudel.
Die Gefühle der Tiere, das waren Erkundungen dazu von Nathalie Franke. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.